ARD.
Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist der vierte und letzte Teil der Story um das gestohlene Kunstwerk Die Bogenschützin. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD-Audiothek.
Ich bin in München-Harlaching unterwegs, in einer Villengegend. Wenig Verkehr, ein paar Spaziergänger mit Hunden, einige Fahrradfahrer. Ganz in der Nähe kommt man zu einem Spazierweg an der Isar. Die Häuser hier sind nicht protzig, eher gediegen. Obwohl, so ein paar Neugebaute haben das architektonische Understatement, das hier eigentlich herrscht, nicht ganz verinnerlicht. Die stechen dann doch heraus, mit viel Weiß und ein paar Säulen am Eingang. Was auffällt, es gibt hier total viel Grün. Hohe Linden- und Ginkgo-Bäume, große Gärten, manche fast parkähnlich.
Und ich will jetzt zu einer Frau, die wahrscheinlich als Einzige sich noch an Matthias Schumacher erinnern kann. Also das ist meine Hoffnung, dass sie sich erinnern kann. Sie ist sehr alt und ich klingel gleich mal.
Ich stehe dann vor einem Haus, das überhaupt nichts Villenartiges hat. Ist eher so ein 70er-Jahre-Betonwürfel, aber mit großen Terrassen auf jeder der drei Etagen. Ich gehe hoch in die dritte Etage und vor mir steht Karin Kellner. Sie begrüßt mich, wirkt resolut, klar, keine Spur von Schusseligkeit. Dass sie sich meinen Namen bei unserem Telefonat nicht notiert hat, ärgert sie. Ich schätze sie auf 80 Jahre. Später wird sie mir mit einer Spur stolz erzählen, sie wird bald 92. Sie führt mich durch einen großen Flur.
Jetzt wollen wir erst einmal sehen, ja, wo Sie sich hinsetzen wollen. Wollen Sie es enger oder wollen Sie es weiter?
Wir gehen durch ein Wohnzimmer mit Flügel und Aussicht ins Grüne und setzen uns auf die Küchenbank. Ich packe Fotos und die Broschüre mit einigen Kunstwerken von Matthias Schumacher auf den Tisch. Karin Kellner erkennt sofort eine der Bronzefiguren. Es ist die Schreitende. Sie erinnert sich daran, wie die 2023 von der Familie abgeholt wurde, vom Wochenendgrundstück in Oberbayern.
Haben Sie ein Bild von der Bogenschützin?
Ja. Also das ist ja erstmal die Schreitende. Die gibt's auch noch.
Ja, ja, da waren meine Enkel dabei.
Ja.
Und dann haben sie noch drüber gesprochen, dass sie die Bogenschützin auch abholen. Und dann ist es irgendwo untergegangen.
Untergegangen? Naja. Kunstverbrechen-Hörerin Stefanie, die uns gebeten hat, nach Spuren der Bogenschützen zu suchen, hat deshalb ein sehr schlechtes Gewissen. Sie sollte das Kunstwerk abholen. Aber dann war die Bogenschützin plötzlich weg.
Haben Sie an die Bogenschützin Erinnerungen?
Ja, sicher.
Beschreiben Sie mal.
Ja, mein Gott, die ist ja überlebensgroß. Und eine einfach absolut schöne und ideale Frau. Und dann noch diese Bewegung. Ich meine, ich brauche sowas nicht im Vorgarten. Aber sie hat sich ausgezeichnet gemacht.
Und der Schöpfer der Bogenschützin? Wie hat der sich gemacht? Karin hat ihn erst nach dem Krieg kennengelernt. Da hatte Matthias Schumacher ein Atelier in der hochherrschaftlichen Wohnung der Familie in München, erzählt sie. Und in dieses Atelier zog er sich zurück, wenn seine Frau Gertrud große Cocktailpartys veranstaltet hat. Nach dem Krieg war sie die erfolgreiche Geschäftsfrau, baute einen Verlag auf.
Ich habe ihn nur in Erinnerung als vorbeihuschend. Er war, soweit ich mich erinnere, etwas kleiner. Und er war so eigentlich das, was man heutzutage ein Macho nennen würde. Und seine Frau war wirklich eine Brave und hat alles getan, was er wollte. Ich habe ihn auch nie so lang gesehen, dass ich sagen könnte, was er für eine Ausstrahlung hat. Und es hieß eigentlich erst nach dem Krieg, da kam sie dann in bewundernswürdiger Weise raus. Und ich denke mal so, dass ihm das schon Schwierigkeiten gemacht hat, dass er dann dass plötzlich seine Frau das Geld verdient hat und er eigentlich keinen Wirkungskreis mehr hatte. Das muss ihm enorm schwer gefallen sein.
Vom gefeierten Künstler unter den Nazis zu einem Schatten seiner selbst. Ein Macho, der über den Flur huscht.
Matthias Schumacher ist genau wie für seine Enkelin Stefanie ein Rätsel für uns.
Denn so wirklich kann sich niemand an ihn erinnern. Oder es will niemand.
Das ist Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst. Teil 4. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Matthias Schumacher, jetzt also auch noch ein Macho, Lenore. Also, da kommt echt alles zusammen bei dem.
Naja, es ist eine Erinnerung an Matthias Schumacher, muss man sagen. Und man muss da vorsichtig sein. Im Idealfall fragt man ja viele Personen. Können sie sich erinnern? Könnt ihr euch erinnern? Fragt nach Erinnerungen. Und dann setzt sich so ein Bild zusammen. Aber wir haben es ja schon gesagt, es kennt ihn einfach keiner mehr, bis auf Karin.
Ja, und das scheint ja schon auch wirklich ein vielschichtiger Typ mit unterschiedlichen Facetten zu sein, weil wir haben ja auch private Fotos von Matthias Schumacher gesehen aus den 1930er Jahren. Und da gibt er seinem ein paar Tage alten Sohn das Fläschchen, also dann auf einmal auch eher so der liebende Vater.
Naja, sowieso war 30er Jahre eine wahnsinnig spannende Zeit für ihn. Da ist er Regisseur bei der UFA und Bildhauer, da hat er Kontakt zu total berühmten Schauspielerinnen, modelliert auch die Köpfe von denen. Da wohnt er mit seiner Frau im Grunewald in Berlin, Villengegend, und die High Society ist seine Nachbarschaft. Und dann kommt so ein Bruch, den wir ja irgendwie auch nachspüren wollen. Und dann haben wir eigentlich erst wieder so ein Schlaglicht auf die 60er Jahre. In den 60er Jahren. Da startet nun seine Frau durch als Geschäftsfrau, total erfolgreich, gründet einen Verlag. In den 60er Jahren als Frau, wahnsinnige Geschichte. Und er hat ein Atelier in dieser Wohnung und huscht da eben durch diese Wohnung, will nicht gesehen werden, benimmt sich offensichtlich auch ein bisschen machohaft, haben wir ja in den Erinnerungen von Karin gehört. Und diese Werke, die er da in diesem Atelier macht, heißen dann, pass auf, ich lese dir vor, Trauernde 1, Trauernde 2, Höllensturz 3 und Pudelpucki.
Oh Gott, also das klingt jetzt ein bisschen fies, aber dieses machohafte auch so als Gegenreaktion auf dieses eigentlich anscheinend ja irgendwie gebrochen sein. Wir haben ja Stefanie, also die Kunstverbrechen-Hörerin, nochmal in Bad Tölz besucht und sind da mit ihr in den Keller gegangen und haben uns die Bronzen angeguckt von Matthias Schumacher, von ihrem Großvater, die da noch lagern. Sei ehrlich, Lenore, wie ging's dir da?
Ich habe nichts gefunden, was mir auch irgendwie ansatzweise gefallen hätte.
Ja, die waren so ein bisschen gruselig, oder? Diese Köpfe mit toten Augen.
Total. Also ich bin da auch ein bisschen schaudernd irgendwie vorbeigegangen, weil man fühlte sich so verfolgt von diesen Augen. Ne? Ich habe nichts gefunden. Ich war aber trotzdem heiß auf diese Kellertour, weil Stefanie uns ja gesagt hatte, die Familie hat da schon mal eine Ernst-Barlach-Skulptur gefunden.
Ja.
Und auch wenn ich mir keinen Schumacher ins Haus holen würde, bei Barlach würde ich nie Nein sagen. Da habe ich mit Stefanie schon in jede Ecke geguckt.
Und wir haben zumindest ja auch etwas sehr gut Verpacktes gefunden. Wir nehmen euch, liebe KunstverbrechenhörerInnen, im Verlauf dieser Folge noch mit in diesen spannenden Kunstkeller in Bad Tölz. Aber erstmal, Lenore, wir sind jetzt ja schon so ein bisschen bei der Biografie von Matthias Schumacher gewesen. Warum erinnert sich niemand mehr an den?
Also der ist einfach schon 1966 gestorben. Mhm. Ich mache mal noch so ein bisschen Biografie. 1893 ist er geboren, wurde also 73 Jahre. Und seine Frau Gertrud, also Stefanis Großmutter, die hat dann noch 40 Jahre ohne ihn gelebt und in dem Haus wirklich nichts angerührt. Erst als die Großmami tot war, wurde dann von den Enkeln noch ein Atelier von Schumacher entdeckt, wo alles noch genau so stand, wie es bei seinem Tod war.
Also quasi ein echter Lost Place mitten in München in einem Wohnhaus.
Mhm.
Während wir recherchiert haben, in der Benelux-Region, in München, in Hamburg, digital in den USA und in unterschiedlichen Archiven, hat Stefanie immer wieder ihren Keller zu Hause durchsucht. Gibt es da nicht vielleicht doch noch Tagebuchaufzeichnungen von ihrem Großpapi?
Und ich finde es ja immer ganz süß, dass sie Großpapi sagt, obwohl sie den Menschen gar nicht kennengelernt hat.
Mhm.
Tagebücher hat Stefanie nicht gefunden, aber den Antrag auf Mitgliedschaft in der Reichskammer der Bildenden Künste aus dem Jahr 1935. Und der offenbart, Schumacher war Mitglied der NSDAP und zwar schon vor dem Moment, als die Nazis an die Macht kamen. Also im August 1932 ist er in die Partei eingetreten.
Wir fragen uns die ganze Zeit, war er ein Opportunist? Hat er sich angepasst, um seine Kunst zu verkaufen? Oder lieferte er aus Überzeugung Blut- und Bodenkunst?
Als ich bei Stefanis Großtante in München-Harlaching bin, da schauen wir uns gerade die Fotos von Schumachers Werken an. Und auch von ihr kommt dieser Begriff Blut- und Bodenkunst. Allerdings mit einer Einschränkung. Das war ja damals nichts Besonderes, sagt sie.
Ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden, was war denn sein Stil? Und man merkt, dass er sich hier mal bedient und da mal bedient.
Ja, ich meine, damals haben wir Blut- und Bodenstil gehabt und der war in der Schweiz genauso wie in Deutschland und auch in anderen Ländern, in Russland ganz besonders. Und da hat er wunderbar reingepasst.
Wobei er dann, finde ich, ja auch, also da, dann macht er auch ein bisschen Expressionismus.
Ja, aber vorher. Ja. Und dann habe ich dann die Sache von 63 gesehen. Da kehrt er dann wieder etwas zurück zur freien Gestaltung.
Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber ich finde schon, dass man hört, dass sie mit diesen Begriffen aufgewachsen ist, oder? Also Blut und Boden ist ja ein Schlagwort der Nazis. Da geht es um die völkische Rassenideologie. Das ist jetzt keine Überschrift für ein ganzes Kapitel in der europäischen Kunstgeschichte, oder?
Ja, hast du natürlich recht. Was die Nazis in der Kunst propagierten, war ja eher was, was in die Vergangenheit wies. Also Neoklassizismus in der Bildhauerei zum Beispiel. Das erinnert immer sehr an die Antike, aber ist dann noch monumentaler, noch überdimensionierter, um eben diesen, in Anführungsstrichen, neuen Menschen zu propagieren. Und sie nennen das dann eben Blut- und Bodenstil.
Und der Begriff, der hält sich, haben wir bei der Recherche ja deutlich gemerkt. Da hatten wir random an einer Tür geklingelt im Dorf, aus dem die Statue gestohlen wurde. Und der Mensch, der uns aufgemacht hat, meinte gleich, ja, das ist doch so Blut- und Bodenkunst.
Ja, und kennst du das? Du bist gedanklich die ganze Zeit bei Nazi-Kunst, Nazi-Größen. Propagandaminister Josef Goebbels spielt ja in dieser Geschichte auch eine Rolle. Der hatte die Bogenschützin in München ja bei der großen deutschen Kunstausstellung gekauft. Und wo immer du auch bist, wenn du so tief drin steckst, scheint es irgendwie kein anderes Thema zu geben.
Kenne ich, aber in welchem Kontext kommst du da jetzt genau drauf? Waren da in der Küche oder im Wohnzimmer von der Großtante auch noch spezielle Objekte mit entsprechender Geschichte?
Also definitiv mit Geschichte, allerdings mit einer anderen Geschichte. Da hing eher so christliche Kunst. Eine große Sammlung von Votivtafeln kannte ich vorher gar nicht. Das sind so Danksagungen, die in Kirchen in Bayern hingen. Und Karin Kellner und ihr Mann, der war auch Kunsthistoriker, die haben die gerettet, weil sie weggeschmissen werden sollten oder eben verscherbelt werden sollten. Und als ich eben bei ihr sitze, da in dieser Küche, da schaut sie mit einem Mal aus dem Fenster und erzählt mir, die Nazispuren in dieser Gegend reichen sehr tief.
Und da drüben, das Grundstück, auf dem wir sitzen, und das Grundstück da drüben, ja. Das muss also, ich weiß nicht, 6.000 oder 8.000 Quadratmeter noch haben. Da war das Siedlungshäuschen vom Hess.
Ach.
Ja.
Rudolf Hess? Also Hitlers fanatischer Stellvertreter?
Genau der.
Hm. Als Kinder, die Hausmeister vom Hess, die Tochter ging in meine Klasse und da war ich da auf dem Grundstück zum Spielen und so. Und es war ein ganz kleines Häusel, was der gehabt hat. Und jetzt hat der Staat das bebaut und die haben alle Mühe gehabt, den Schutzraum vom Hess aus dem Boden rauszukriegen. Mühsam, mühsam. Der hat einen riesen Bunker gehabt.
Also einerseits wundert es einen ja nicht, dass sich eine 91-Jährige an sowas erinnert, aber ich verstehe, dass du dich da von Nazi-Geschichten so ein bisschen verfolgt gefühlt hast.
Ja, genau. Ich habe gedacht, jetzt nicht auch noch Hess. Aber ich habe mich natürlich generell gefreut, weil es ein ganz tolles Gespräch war. Die hatte total lebhafte Erinnerungen, Karin, eben an die Kriegs- und auch an die Nachkriegszeit. Das ist eine echte Zeitzeugin und die hat man ja einfach auch nicht mehr so oft.
Ja, und wir müssen jetzt auch nochmal wieder zurückkommen zu etwas, was, ich sag mal, unproblematischer aus dem bayerischen Boden zu holen war als der Bunker von Hess, nämlich zu einer Aktion, die von niemandem beobachtet wurde.
Die Bogenschützin mit Sockel.
Jawohl. Den Sockel haben die Diebe ja zurückgelassen, als sie die Bogenschützin irgendwann zwischen Herbst 2023 und Winter 2024 gestohlen haben. Und Stefanie hat nach ihrer Anzeige bei der Polizei gehört, die Bogenschützin, die wird jetzt auch von Interpol gesucht. Ihr habt das ja schon in der Folge 3 gehört. Es war diesmal sehr schwierig von der Polizei oder sagen wir mal generell von den ermittelnden Behörden Informationen zu bekommen.
Dann hat sich aber doch noch ein Kommissar bereit erklärt, mit mir über den Diebstahl zu reden. Quasi der bayerische René Allange. Okay. Und? Gleicher Typ?
Ich war verblüfft. Ich bin in München-Schwabing verabredet und wie sich das für eine Kulturjournalistin gehört, recherchiere ich am Abend vorher, was das denn da in der Barbara-Straße für eine besondere Siedlung ist. Und Achtung, ich lese, es ist Heimatschutzstil.
Okay, sagt mir jetzt nichts, klingt in meinen Ohren aber schon wieder irgendwie nach Nazi-Baukunst.
Ja, genau das habe ich auch befürchtet, ist aber früher erbaut, also wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Siedlung wurde errichtet für Bedienstete des militärischen Bekleidungsamtes. Und es sieht ja auch irgendwie ganz anders aus, als ich mir so Schwabing vorgestellt habe, also Edelviertel München ja eigentlich. Die Barbara-Siedlung wirkt eher so wie so ein Dorf in der Stadt, also Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, auch mal drei nebeneinander. Immer mit so ganz kleinen Vorgärten, alles in einem Stil. Allerdings bin ich ja nicht in diesen Häusern verabredet, sondern im Bayerischen Landeskriminalamt. Das liegt dann am Rande dieser Siedlung und versprüht äußerlich Turnhallencharme erster Güte.
So, Entschuldigung.
Hallo, überhaupt kein Problem. Lenore Lötsch vom Norddeutschen Rundfunk mit Christian Klein habe ich
erwähnt. Okay, gut. Ich bräuchte mal ganz kurz einen Ausweis.
Ja, na klar.
Der Pförtner wundert sich erstmal, was der Norddeutsche Rundfunk in München zu tun hat. Und dann meldet er mich bei Christian Klein an.
Jawohl, ciao. Norddeutsche Rundfunk.
Genau. Mhm. Nee, NDR, also. Genau, genau.
Und erzähl mal, wie sehen die Büros beim LKA in München aus? Also beim Berliner LKA-Kommissar René Allange, da sind wir beide ja immer erstmal dabei, zu gucken, ob da eine neue Fälschung an der Wand hängt. Da erkennt man immer sofort, hier geht's um Kunstdelikte.
Ja, bei Christian Klein in München habe ich mich eher so gefühlt wie im Reisebüro, weil da waren so Fotos von Sonnenauf- und Untergängen, alle aber definitiv nicht in Bayern fotografiert.
Greymouth, Westküste, Südinsel und das ist Bakatipu, nein, das ist der Lake Wanaka, genau, und Lake Hayes. Und das ist so in der Nähe, wo ich dann nochmal wohnen werde.
Okay, also Sehnsuchtsziel immer vor Augen. Mir sagt das jetzt ehrlicherweise nicht sofort was. Wo zieht's ihn da genau hin?
Nach Neuseeland.
Ah.
Hat mit der Liebe zu tun. Das, glaube ich, darf ich jetzt wirklich nicht ausplaudern. Und er steht jetzt nicht so ganz kurz vor der Pensionierung, obwohl er schon fast 4 Jahrzehnte bei der bayerischen Polizei ist, zum Beispiel beim mobilen Einsatzkommando gearbeitet hat.
Okay, und wie ist er so von der Art?
Ich hatte genau denselben Eindruck wie bei René Allange. Der ist ganz herzlich, ganz offen, lacht total viel. Also jetzt hier nicht so ein Rambo.
Ich würde wahrscheinlich das Telefon umleiten, was keinen Sinn macht, wenn es immer Leute dahin
gibt. Ja, das ist toll.
Ich gebe nur schon dem Kollegen Bescheid, dass sie umleitet.
Ja. Und dann erklärt mir Bayerns Kunstfahnder Nummer 1 erstmal, wo ich hier bin.
Das ist das Sachgebiet 622. Ausgeschrieben heißt es Sonderermittlungen, Kunst und NSG. Sonderermittlungen, da hat man einen Bereich geschaffen mit die Sokus bearbeiten, also Großverfahren bearbeiten mit, meistens geht es um internationale Tätergruppierungen, verbunden mit einer gewissen Gefährlichkeit oder mit einer gewissen Struktur. Dann, wir sind der Kunstverhandlungsbereich. Der dritte Bereich ist NSG. Wir arbeiten immer noch die nationalsozialistischen Gewalttaten auf, also sprich die Verbrechen aus dem Dritten Reich, aus dem Nazi-Regime-Bereich. Insbesondere geht es eben um, ja, um das Wachpersonal bei den damaligen Konzentrationslagern, die jetzt natürlich hoch betagt sind. Diese Menschen, die nahe an die 100 rangehen, wenn wir Fälle kriegen. Aber tatsächlich werden die bundesweit noch aufgearbeitet und diese Stelle ist auch bei uns. Wir haben eine kleine Nähe und da komme ich jetzt eben zu unserem Aufgabenbereich auch bei uns. Und zwar haben wir bei uns im Kunstverhandlungsbereich die Restitution mit dabei, also sprich alles, was an Nazi-Raubgut ist, an Beutegut, was ja dann die Alliierten dann nach Kriegsende mitgenommen haben, wenn sie zurückgegangen sind.
Na, das klingt doch nach mindestens 3 neuen Fällen für Kunstverbrechen.
Habe ich auch sofort gedacht, als er mir das erzählt hat. Ich habe dann aber erstmal so eine kleine Einführung in den Kunstbereich bekommen. Da gibt's das 4-Säulen-Prinzip.
Okay, leg los. Was ist die 1?
Kunstdiebstahl aus öffentlichen Gebäuden. Und da hat mich erstaunt, dass er zuerst Kirchen genannt hat. Aber klar, wir sind in Bayern. Da kommt erst die Kirche und dann Museen und Galerien. Die zweite Säule ist Kunstbetrug, also Fälschungen. Dann geht es drittens um Restitution, also Rückgabe. Und das vierte Feld, das fand ich ganz spannend, da bearbeiten sie Fälle von internationalem Kulturgutschutz. Also alles, was im Ausland illegal ausgegraben wird und dann bei uns eben auf den Markt kommt oder was illegal ausgeführt wird. Da sind sie die Zentralstelle in München für ganz Deutschland. Und er sagt, die Fälle in diesem Bereich haben in den vergangenen Jahren total zugenommen.
Aber wo bei den vier Bereichen passt denn jetzt der Diebstahl der Bogenschützen rein? Die ist ja nicht aus einer Kirche oder einem Museum, sondern von einem Privatgrundstück gestohlen worden. Sind die da jetzt nicht zuständig?
Ja, es geht um Kunstdiebstahl, aber wenn es im privaten Bereich gestohlen wird, dann muss die Polizei vor Ort ermitteln. Da ist also nicht das LKA zuständig. Allerdings hatten er und seine Kollegen trotzdem mit dem Fall zu tun.
Die haben uns natürlich informiert, erstens einmal bezüglich des Phänomens. Gibt es sozusagen eine Gruppierung, die uns vielleicht bekannt wäre, die solche Sachen gezielt klaut? Das dürfte jetzt da weniger sein, weil ja, so wie es jetzt von Fallschilderung her war, die Sache ja eigentlich versteckt war auf dem Grundstück und mehr ein Täterwissen vorhanden sein musste über dieses Objekt. Aber was wir dann machen, ist, wir stellen die dann sozusagen in der nationalen Datenbank ein, um bei Recherchen durch andere Polizeien das dann wieder aufzufinden. Und wir stellen jetzt gerade, was jetzt hier den groß hohen Wert natürlich angeht, auch in der internationalen Datenbank ein, die heißt Psyche, ist angegliedert bei Interpol. Und dort haben neben den Polizeien auch der Privatmann und die Auktionshäuser Zugriff. Und wenn das dort eingestellt ist, die Auktionshäuser prüfen es natürlich im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten. Und der Privatmann, wenn er sowas erwerben will, könnte sich grundsätzlich natürlich dort Informationen einholen. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse zu diesem Objekt oder nicht?
Okay, aber man hört raus, er vermutet jetzt auch eher einen Dieb aus dem Umkreis, also einen mit Ortskenntnis.
Ja, das sagt er mir nochmal sehr deutlich, nachdem er sich in diesen Fall eingelesen hat. Da muss einer mit Insiderwissen am Start gewesen sein. Also Insiderwissen auch, was den Künstler, den Wert des Kunstwerks und die Umstände der Lagerung angeht. Also, dass die Bogenschützin da hinter einer Hecke lag und eben abtransportiert werden sollte.
Mist, also hätten wir doch noch länger in dem Dorf suchen müssen. Was hält er denn von der Einschmelztheorie? Da war ja John sehr überzeugt von, also dieser Sammler, den ich in einem an Deutschland angrenzenden Land im Westen getroffen habe.
Ja, da hat Christian Klein was Erstaunliches gesagt. Einerseits erzählt er mir erstmal, dass früher zum Beispiel in Kirchen Kunstwerke vor allem aus Holz gestohlen wurden, weil es dafür einen Markt gab. Der sei aber rückläufig. Heute werden also Kelche, Kerzenständer, Monstranzen, Edelmetalle, Gold und so gestohlen aus den Kirchen, um eben sie einzuschmelzen. Also gern auch mal so Bronzeköpfe auf dem Friedhof und da bekommen die Diebe dann ein paar tausend Euro. Diese Fälle haben seit einigen Jahren absolut zugenommen. Beschaffungskriminalität nennt er da als Motiv. Und dann kommt aber das große Aber bei der Bogenschützin. Da liegt der Fall für ihn nämlich ganz anders.
Nachdem das jetzt so eine Bronze ist, mit einer gewissen Größe, einem Künstler zugeschrieben und wir von Insiderwissen durchaus ausgehen können, würde ich jetzt sagen, entweder gibt es einen Liebhaber für solche Sachen. Es wird auch ein bisschen so dieser Bezug geäußert, NS und sowas, dass es vielleicht auch in der Richtung einen Liebhaber gibt, der sagt, okay, ich sammle solche Sachen, mir gibt das. Ob das jetzt gleich die rechtsradikale Szene ist, das würde ich jetzt ausschließen, sondern ich glaube, das geht eher in so verliebt in diese Zeit ein bisschen, insbesondere in diese NS-Kunst, dass es da reingeht und dass es so einer geklaut hat. Also, dass diese Figur jetzt eingeschmolzen wird. Erstens wäre es ein Affront, muss man ehrlich sagen, bei dem Wert. Zweitens muss ich aber auch sagen, kann er mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, dass es wirklich jemand ist, der das entweder für sich haben will und sammelt oder einen Markt für sich eröffnet, den wir noch nicht kennen, der hoffentlich vielleicht finden und dann auch wieder das Ganze zurückbringen können.
Na, wir haben sie bisher nicht gefunden. Aber ich würde mal sagen, wir waren bisher definitiv auf der richtigen Spur.
Ja, aber wir suchen dann jemanden wie John, den Sammler und Liebhaber für NS-Kunst, der aber Verbindungen nach Oberbayern in dieses Dorf hat.
Okay, aber nochmal kurz zurück zu dieser Nummer mit dem Einschmelzen. Was macht ihn denn da so sicher, dass die Bogenschützin nicht eingeschmolzen wurde? Na, zum einen sieht das eben nicht nach so dem üblichen Muster der Beschaffungskriminalität aus. Und er sagt, seine Abteilung hat gute Verbindungen zu den Mitarbeitern der Wertstoffhöfe in Bayern. Die schauen da sehr genau, was angeliefert wird, möglicherweise auch zersägt in Einzelteile, und melden das dann bei der Polizei, wenn ihnen etwas auffällt. Aber mich jetzt auch verblüfft, muss ich sagen, weil der größte Fall von Christian Klein, den er und seine Kollegen gerade in letzter Zeit bearbeitet haben, da geht's um einen eingeschmolzenen Goldschatz. Du erinnerst dich, Manching?
Jo, der Keltenschatz. Das ist ein Fall, den wir immer mal wieder auf der Kunstverbrechenliste haben. Ist auch ein Fall, den einige von euch aus der Kunstverbrechen-Community sich immer wieder wünschen, dass wir uns den mal vorknöpfen. Keine Sorge, er kommt auch immer wieder auf die Liste drauf. Bei dem Fall wurden fast 500 keltische Münzen aus dem Museum in Manching gestohlen. Und die Spur führte nach Mecklenburg-Vorpommern. Da hat man bei einem Mann einen Teil der Münzen gefunden, allerdings eingeschmolzen.
Genau, immer 4 der historischen Goldmünzen wurden da zu einer eingeschmolzen. Damit ist natürlich der kulturhistorische Wert dieser Münzen unwiederbringlich verloren.
Und erinnert ihr euch noch? Es war so ziemlich die erste Frage, die Stefanie uns beiden gestellt hat, als wir bei ihr in Bad Tölz waren. Meint ihr, dass die Bogenschützin eingeschmolzen wurde? Es war die wahrscheinlichste Theorie. Allerdings anscheinend eben nicht für Bayerns Kunstkommissar Christian Klein. Hat er denn etwas dazu gesagt, wie lange die diesen Diebstahl der Bogenschützin verfolgen werden?
Ja, da kann er so eindeutig nichts sagen, weil es davon abhängt, wie dieser Diebstahl eingeordnet wird. Also wenn es ein einfacher Diebstahl ist, wird er 5 Jahre lang verfolgt, dann greift die Verjährung. Wenn der Dieb die nun weiterverkauft, die Bogenschützin, dann könnte man ihn wegen Hehlerei anklagen, selbst wenn die 5 Jahre schon vorbei sind. Und wenn das Ganze als Kulturgut gewertet wird, dann greift der Kulturgutschutz und dann würden noch längere Verjährungsfristen gelten. Aber irgendwann...
Trotz allem, irgendwann greift die Verjährung und dann würden die Ermittlungen komplett eingestellt werden. Dann könnte ja auch keine Verfolgung mehr der Täter stattfinden. Was wir aber machen, ist, dass wir die Ausschreibung solcher Objekte 30 Jahre durchführen. Also 30 Jahre sind diese Sachen mindestens in der Ausschreibung. Warum 30 Jahre? Weil nach 30 Jahren in Deutschland eine Rückgabeverjährung eintritt. Das heißt, selbst wenn der Dieb nach 30, 31 Jahren erwischt werden würde, müsste er es nicht mehr zurückgeben. Das ist der Hintergrund. Aber wir suchen natürlich 30 Jahre nach diesen Sachen.
Das ist so krass. Diebe, die im Grunde lange genug warten und nicht erwischt werden, wenn sie etwas geklaut haben, müssen das Diebesgut irgendwann nicht mehr zurückgeben. Ist irgendwie nicht so ganz mein Rechtsverständnis.
Ging mir genauso. Ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Wusste ich wirklich nicht.
Und wenn ich jetzt mal nachrechne, in diesem Fall, 2024 wurde die Bogenschützin gestohlen. Wenn der Dieb bis 2054 wartet, dann könnte er die einfach in seinem Garten aufstellen und müsste sie nicht mehr an Stefanie und ihre Familie zurückgeben.
Ja, man kann es auch positiv sehen. Wir haben noch 29 Jahre, um sie zu finden.
Ja, wobei wir uns an dieser Stelle wirklich jetzt eingestehen müssen, wir sind mit unserer Suche nach der Statue am Ende bisher nur in Sackgassen gelandet.
Meine letzte Hoffnung war, den Kunstkommissar Christian Klein noch nach Plattformen zu fragen, also wo solche gestohlenen Kunstwerke angeboten werden. Er hat da nur abgewunken und dann mal so die Perspektive des Diebes eingenommen. Und ich sag mal so, wenn der clever ist, werden wir weder in diesem noch im nächsten Jahr irgendeine Spur finden.
Ein bisschen Ruhe einkehren lassen, damit es in Vergessenheit gerät. Und wo man sowas dann auf welchen Plattformen das anzubieten, ist schwierig zu sagen. Also es wird wahrscheinlich schwierig, sowas in einem Auktionshaus einzuliefern, weil auch die könnten das unter Umständen jetzt vielleicht zuordnen, was den Künstler die Zeit angeht. Von daher, die Plattform weiß ich noch nicht, wo man sowas anbietet. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht der klassische Online-Händler sein wie eBay oder Facebook. Also das wird schwierig, denke ich mal. Oder vielleicht erst in 3, 4 Jahren, wenn dann die Sache in Vergessenheit geraten ist und dann einmal angeboten wird.
Okay, und dann war jetzt natürlich klar, wir müssen nochmal zu Stefanie. Wir müssen ihr beichten, dass wir die Bogenschütze nicht gefunden haben. Und klar, wir haben uns diese Geschichte vorgeknöpft, weil sie kunst- und geschichtshistorisch mega spannend ist und weil wir Stefanie wirklich helfen wollten. Falls wir das noch nicht deutlich genug gemacht haben, Stefanie ist eine so warmherzige, nette, aufgeschlossene Person und dass sie sich getraut hat, ihre Geschichte und die ihrer Familie mit uns und damit ja auch mit euch zu teilen, dafür sind wir mega dankbar. Deshalb, boah, ich habe echt mit den Zähnen geknirscht, bevor wir zu ihr gefahren sind und klar war, wir haben die Statue noch nicht gefunden. Wie ging's dir, Lenore?
Ich hatte eigentlich gar keinen Bammel davor, weil ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hatte, wir suchen hier so ein Puzzlestück nach dem nächsten und wollen natürlich die Bogenschützin finden. Aber für Stefanie geht's ja vor allen Dingen auch darum, wer war eigentlich mein Opa und wie sehr beeinflusst dann eben auch große Historie Familiengeschichte. Also auf der einen Seite der unbekannte Großpapi aus dem Fotoalbum und der Propagandaminister Goebbels aus dem Geschichtsbuch auf der anderen. Und mich hat in der Recherche ja vor allen Dingen diese eine Frage beschäftigt, suchen wir eigentlich zwei Bogenschützen? Also hatte der eine und der andere eine.
Ja, und da hat dann ja wiederum das Fotoalbum aus dem Keller weitergeholfen.
So, willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Alles gut gegangen?
Ja, wunderbar.
Wunderbar, sehr schön, hallo.
Wir sind wieder in Bad Tölz. Die Begrüßung, auch mit Stefanies Mann, ist sehr herzlich. Aber wir kommen mitten rein in einen Samstag-Familientrubel. Stefanie muss noch schnell die Fußballschuhe der Kinder suchen und den Einkaufszettel für den Wochenendeinkauf schreiben. Und trotzdem tauchen Lenore und sie sofort in den Schuhmacher-Kosmos ein und reden darüber, welche Skulpturen er nach dem Krieg gemacht hat.
Da irgendwie so einen Großauftrag bekommen, aber danach sieht es ja auch wirklich aus. Ich war mal Bildhauer und mache noch ein bisschen was. Ja. Mhm. Puzzeln ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, ich glaube, man wollte es echt einmal nicht mehr sehen, was er gemacht hat. Mhm.
Als wir den Propagandafilm gefunden haben, der die Bogenschützin vor Goebbels Waldhof am Bogensee bei Wandlitz zeigt, da habe ich Stefanie ja sofort einen Link geschickt und sie antwortet mir nach einer halben Stunde und schreibt mir, wie unfassbar sie diesen Film findet, dass ihr fast schlecht geworden ist. Und dann fragt sie mich, kommt dir das Modell der Bogenschütze nicht einfach auch ein bisschen fülliger vor? Und da war so für mich die Frage, wie gibt's echt zwei? Und zwar sogar in zwei unterschiedlichen Ausführungen, also athletisch die eine, die andere irgendwie fülliger. Und bei Stefanie zu Hause dann auf dem Wohnzimmertisch legen wir alle Fotos, die wir gefunden haben, auf den Tisch und vergleichen.
Genau, und hier hatte ich eben so ein paar Bilder aus der Berliner Zeit. Und das ist eben im Wildpfad 30, also im Garten von denen. Und da steht im Hintergrund die Bogenschützin und meine Großmutter und mein Vater spielen irgendwie Buhl oder sowas.
Guck mal, guck hier, derselbe Sockel.
Ist lichter als auf dem Foto, das ihr mir gerade vorgelegt habt.
Das stimmt,
oder?
Aber vom Grundstück her, also wie sozusagen die Bäume auch aussehen, passt das schon. Und da kann man ja schon vermuten, dass sie halt auch umgestellt wurde mal im Garten für eben diese
Foto. Wobei das ja Wahnsinn ist. Also das ist, weißt du, wenn du dich erinnerst, was mein Bruder gesagt hat, dass du irgendwie drei Mann brauchst, um diese Statue zu bewegen.
Lass uns mal gucken, wann ist das gewesen? Also dein Vater ist da wie alt? Keine Ahnung, 7, 8 oder so?
Bruder, was ja, würde ich annehmen.
Das heißt, das ist
34 ist der geboren.
Also 41 oder 42 oder so.
Es gibt also zwei Güsse, denn Goebbels bezieht den Waldhof am Bogensee 1939 und lässt dort die Bogenschützen auf der Terrasse aufstellen, während in Berlin-Grunewald im Garten Hockey gespielt wird und auch dort eine Bogenschützin gen Himmel blickt.
Und was wirklich wild ist, während wir diese Studioaufnahmen hier gerade machen, bekommen wir von Stefanie noch eine Nachricht.
Hallo ihr beiden. Wahrscheinlich steckt ihr schon mitten in der Produktion und meine Nachricht kommt viel zu spät. Dennoch wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ich am Wochenende noch ein paar ganz spannende Sachen gefunden habe.
Sie ist noch mal in München gewesen, bei einem alten Lager der Familie. Und dort hat sie noch eine Kiste mit alten Unterlagen gefunden.
Lieben wir ja bei Kunstverbrechen, Kisten mit alten Unterlagen.
In der Kiste findet sie unter anderem das komplette Werkverzeichnis von ihrem Großpapi Matthias Schumacher und mehrere maschinenbeschriebene Seiten, auf denen ihre Großmutter wiederum alles zusammengefasst hat, was sie zu den Kunstwerken weiß.
Ein Absatz auf diesen maschinenbeschriebenen Seiten ist für uns besonders spannend, denn darin geht es um die Entstehung der Bogenschützin.
Bei der Familie Schumacher sei der Sport des Bogenschießens so beliebt gewesen, schreibt sie, dass die Begeisterung den Künstler zur Figur der Bogenschützin inspiriert habe. Auf der Münchner Ausstellung sei die bereits vor der Eröffnung verkauft worden und später sei sogar noch eine zweite verkauft worden an einen Berliner Juwelier.
Es gibt also nicht nur zwei Bogenschützinnen, es gibt drei.
Eine hat Goebbels gekauft, eine hatte Stefanis Familie und die dritte wurde an einen Berliner Juwelier verkauft.
Laut der Unterlagen der Großmutter sei diese dritte Bogenschützin nach Neubabelsberg verkauft worden, wo sie während der sowjetischen Besatzung dann aber unter dem Namen Rote Amazone als das Werk eines russischen Bildhauers galt. Und in den Unterlagen findet sich auch der Name des Bronzegießers, Fritz Röll, wohl einer der wenigen Freunde von Matthias Schumacher.
Wo genau und ob die Figur in Neubabelsberg noch steht, wir konnten das noch nicht herausfinden. Aber zu wissen, dass es einen dritten Guss gab, ist für die Suche nach unserem Original eine wichtige Information.
Tja, und beim Thema Originale würde ich uns jetzt nochmal wieder mit nach Bad Tölz nehmen.
Ja, jetzt kommt endlich der Keller voller Kunst. Und der war wirklich, ja, ein Labyrinth voller Originale.
Ein paar von den Köpfen, die stehen hier in dem Raum.
Vor einiger Zeit haben Sie und Ihre Geschwister die Kunstwerke einmal durchgeschaut und dabei eine Barlach-Skulptur entdeckt. Die, da können wir uns sicher sein, ist deutlich mehr wert als ein Schuhmacher.
Was ist hier versteckt? Unter der Knisterfolie?
Soll ich es mal aufmachen? Das ist auch einfach eine schreitende Figur.
Stefanie wickelt langsam die Folie ab. Zum Vorschein kommt eine Figur mit einem lang geschwungenen Umhang von Kopf bis zu den Füßen, etwa einen halben Meter groß.
Die ist so ähnlich wie die, die bei uns oben steht, gell?
Und ehrlicherweise ist es, macht er da Barlach nach, ne? Also die Barlach
stimmt,
hat genau
die Flüchtende, gell? Ja,
Barlach hat genau diese eingehüllten Figuren.
Stimmt. Stimmt, du hast recht.
Gibt's einen Stempel mal, also signiert er irgendwie? Sieht man das an den Skulpturen?
Ich weiß nicht, siehst du was?
Ich muss mir die Brille aufsetzen. Hier ist hier, steht hier was? Ja, M64. Wahrscheinlich ist es sogar MS, ne? Matthias Schumacher 64.
MS64.
Okay. Und jetzt gucken wir hier.
Oh doch, schade, MS. kein Barlach. Aber das, ich sehe nicht die Jahreszahl.
Die Jahreszahl sehe ich da auch nicht, nee, okay.
Aber es ist ein MS. Ach, schade, das wäre es gewesen.
Das wäre jetzt nochmal ein kleiner Lottogewinn hier auf dem letzten Meter.
Ja.
Stefanie zeigt uns im Keller dann noch eine etwa 1,80 Meter große Figur.
Hier um die Ecke steht noch eine große Figur,
ja.
Die Madonna-Mutter. Die steht hier in der Ecke eingequetscht.
Oh, wow. Okay. Die hat schon ein bisschen gelitten unten, ne?
Ja, so.
Und das ist diese Skulptur, da hat er eben erstmal Madonna mit Kind gemacht. So hieß die erste Skulptur. Dann hat er sie umbenannt in Mutter und hat sie eingereicht bei der großen deutschen Kunstausstellung. Da ist sie aber nicht genommen worden. Und dann ist sie, glaube ich, auch zerstört worden und er hat eine zweite gemacht. Das wird wahrscheinlich die zweite sein.
Komisch, dass sie nicht genommen wurde. Die passt doch voll da rein, oder? In diese Kunstrichtung.
Als wir den Keller verlassen und durch den Garten gehen, fragen wir, an welcher Stelle Stefanie die Bogenschützin denn aufgestellt hätte. Wo wäre der Platz gewesen, wenn sie nicht gestohlen worden wäre?
Ich glaube, die wäre da irgendwie unter der Rotbuche irgendwo verschwunden, ja? Also schön ins Gestrüpp rein. Einfach, dass sie da ist, aber nicht überhand nimmt.
Aber hat sich Stefanis Blick auf die Bogenschützin nun während der Recherche verändert? Sie wollte sie, als sie uns geschrieben hat, unbedingt zurückhaben, als Erinnerung an ihre Kindheit, an ihren Großpapi. Und sie fühlte sich verantwortlich, hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie versprochen hatte, sich um den Abtransport zu kümmern. Dieses Kunstwerk hat für uns eine zweite Ebene, eine andere Geschichte bekommen.
Uns schwirren die Sätze unserer InterviewpartnerInnen im Kopf herum. Wir erzählen Stefanie von unseren Recherchen, von den zum Teil auch ganz unterschiedlichen Einschätzungen, wo die Bogenschützin sein könnte, was mit ihr passiert ist und wofür ihr Großvater als Bildhauer stand.
Die Zeitzeugin.
Ob er Opportunist war oder ob er dran geglaubt hat, keine Ahnung.
Der Sammler.
Wer hat im Ausland gehört von Schumacher? Ich weiß es, weil ich 6000 Stunden Research gemacht habe. Normal, ich denke, kein Künstler im Ausland kann Film machen. Deswegen. Wenn wir Pech haben, ist es schon vernichtet.
Der Kommissar.
Ich gehe wirklich davon aus, dass es hier einen Liebhaber gibt, wie auch immer. Ob der das jetzt weiter veräußern will, ob da jetzt ein Sammler dahinter steht, ob da jetzt ein Interessent an dieser Zeit ist, an dieser Kunst ist, sie ist ja etwas Besonderes.
Der Kunsthistoriker.
Was ich besonders finde, ist, also ich nenne es jetzt mal das wirklich triefende Rassepolitische. Das ist Utopie, das ist Verheißung, das ist Erfüllung einer zukünftigen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und. Das alles ist da richtig, sag ich mal, eklig penetrant reingearbeitet in die Formenkonstellation. Tun andere auch, aber das ist schon, sag ich mal, besonders programmatisch.
Na gut, hat er wahrscheinlich gar nicht so unrecht, ja? Eklig, ja. Also ich fand ja auch vieles abstoßend von dem, was er gemacht hat. Wobei ich jetzt auch finde, dass die Schreitende und die Bogenschützin nicht so total hässlich sind, ja? Also ich, und bei der Bogenschützin finde ich auch, dass die was Ästhetisches hat, ja? Also das ist einfach ein schöner, sportlicher Frauenkörper.
Nazi-Kunst im Garten, das war unser Arbeitstitel für diesen Fall. Und ich habe zwischendurch immer gedacht, ja, wie schnell fällen wir eigentlich mit so einem Titel auch ein Urteil? Also wie ungerecht kann das gegenüber dem Einzelnen auch sein? Matthias Schumacher, ja, der war seit 1932 Mitglied der Nationalsozialistischen Partei und er hat alles getan, um auf den großen deutschen Kunstausstellungen vertreten zu sein. Er hat sich ästhetisch den Nazis angedient. Er hat eigentlich immer versucht, dem Zeitgeschmack zu folgen. Und er ist gescheitert. Keiner in der Kunstwelt kennt Matthias Schumacher.
Seine Bogenschützin, die ist eher sowas wie ein One-Hit-Wonder. Einmal, 1939, da stand sie in München im Haus der Kunst für einige Monate im Rampenlicht. Und sie hat Josef Goebbels gefallen, der sie ja auf seiner Terrasse aufstellte. Die Kinder von Goebbels mussten an ihr vorbeilaufen, während die Kamera für einen Propagandafilm lief. Stefanie und ihre Geschwister, die sind in den 70er und 80er Jahren auch an ihr vorbeigelaufen, haben Fang gespielt in diesem Dorf in Oberbayern. Sie sind ausgelassen an der Bogenschützin vorbeigerannt. Zwei Familien, in nichts zu vergleichen.
Und wir haben während unserer Recherche gemerkt, wie schwierig es immer noch ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht, auch über die Kunst. Einer hat mir gesagt, als ich ihn interviewen wollte, wenn ich sage, dass ich die schön finde, bin ich doch gleich ein Nazi. Museen zeigen das, was einst als Blut- und Bodenkunst von den Nazis gehypt wurde, immer noch nicht. Als würde eine Gefahr, eine Verführung allein von diesen Kunstwerken ausgehen.
Aber die sind eben nicht mehr nur Kunstwerke. Die sind auch Geschichtsobjekte und dadurch auch für Sammler und Diebe interessant.
Wir sitzen am weißen Holztisch in Bad Tölz und Stefanie hat die leichte Enttäuschung, dass wir keine weitere Spur haben, schnell runtergeschluckt.
Ich hoffe immer noch ein kleines bisschen, dass sich irgendwann was ergibt und dass eure Kontakte zu diesem Sammler oder zu diesem Polizisten, dass irgendwann vielleicht doch nochmal was auftaucht und man im besten Falle herausfindet, dass die doch irgendwo ist. Auch wenn es vielleicht sogar besser ist, wenn es so eine Skulptur nicht mehr gibt. Ich weiß es nicht. Aber ich mochte sie irgendwie trotzdem, trotz der zweiten Ebene, die es da gibt. Ich mochte die einfach gerne. Und es ist auch das Komische, und das hat sich jetzt nicht verändert durch diese Recherche, ja. Also ich sehe das jetzt anders, ja. Aber vom Gefühl mag ich sie immer noch.
Stell dir vor, wir rufen dich an in ein paar Wochen, Monaten, who knows, Jahren und sagen, Stefanie, wir haben die Figur gefunden. Wie würdest du denn dann reagieren und was würdest du machen?
Und das ist jetzt echt schwierig und vielleicht bin ich deswegen ganz froh, dass das wahrscheinlich doch gar nicht passieren wird. Ich könnte sie nicht mehr unbefangen in den Garten stellen, das weiß ich. Auf der anderen Seite, was ist die Option, ja? Also mein Bruder würde die auch nicht mehr in den Garten stellen, der noch viel weniger. Und das andere ist, sie dem Kunstmarkt zu überlassen. Und dann kassiere ich von irgendwelchen Menschen, die mir eigentlich von der Gesinnung überhaupt nicht liegen, viel Geld dafür.
Einschmelzen wäre aber auch bescheuert. Also, weiß ich nicht. Vielleicht würde sie doch hinter irgendeinem Baum stehen. Aber es wird wahrscheinlich ja eh nicht dazu kommen. Und vielleicht ist es dann auch ganz gut so.
Finden würden wir sie immer noch sehr gern. Und wenn diesen Podcast jetzt jemand hört, dem eine Bronzefigur einer nackten Frau, gut 2 Meter groß, mit nach oben gestrecktem Arm und einem Bogen in der Hand aufgefallen ist, die Polizei und wir freuen uns über jeden Hinweis. Fotos der Bogenschützin von Matthias Schumacher findet ihr in den Shownotes. Ihr erreicht uns per Mail kunstverbrechen@ndr.de. Aber natürlich freuen wir uns über jeden Hinweis, jedes Feedback, jede Kritik, auch wenn ihr die Bogenschütze nicht gesehen habt. Der nächste Kunstverbrechenfall wird für uns mal was ganz Neues. Denn es geht nicht um einen Museumseinbruch, es geht nicht um Fälschung oder Raubgrabungen. Es wird um Musik gehen, beziehungsweise einen Musiker, einen der berühmtesten Musiker aller Zeiten. Vor allem geht es um Tagebücher, Notenblätter, Nickelbrillen und ein Tonband mit dem Mitschnitt eines Beatles-Konzerts. Das alles wurde John Lennon geklaut und tauchte plötzlich in Berlin wieder auf. Die ganze Geschichte hört ihr in der nächsten Woche bei uns im Podcast. Dann erscheinen direkt alle Folgen zu dem Fall John Lennon und die gestohlenen Tagebücher in der ARD-Audiothek. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich, wenn ihr von uns erzählt und Kunstverbrechen weiterempfehlt. Und lasst uns, wo ihr könnt, gerne Bewertungen und Kommentare da. Dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast.
Vielen Dank euch und bis zum nächsten Kunstverbrechen-Fall. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann, Alexandra Friedrich und Susanne Birkner.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Miriam Rück.
Um die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen kümmern sich Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören und Mitfiebern. Und jetzt kommt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Spannende Fälle aus alter Zeit, Knisterkrimis und Hörspielschocker mit großen Stimmen. Neue Folgen, neue Fälle, die gibt's in der neuen Staffel von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Natürlich mit niemand Geringerem als Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka. Egal ob NostalgikerIn oder NeueinsteigerIn, diesen Podcast möchte ich von Herzen empfehlen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge, und zwar einem Krimi aus den ARD-Archiven, kuratiert von Pastewka selbst. Jede Folge erzählt er noch zusätzlich Kurioses und Interessantes zum Hörspiel, den DarstellerInnen, der Zeit, in der das Hörspiel produziert wurde, und das macht er extrem unterhaltsam. Also, kein Mucks, immer in der ARD-Audiothek, jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.